Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Euch habe ich jetzt von Herzen begrüßt. Und wenn der König den Saal betritt, steht man auf. Und darum bitte ich euch heute auch einmal aufzustehen zum Gebet, wenn wir unseren Papa einladen. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für den Tag heute. Ich danke dir, Vater, dass wir wieder die Gelegenheit haben und die Möglichkeit, uns hier in deiner Gemeinde zu treffen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir hier frei sind und dass wir hier keine Angst haben müssen. Ich bitte dich, Vater, dass du auch bei allen unseren Geschwistern bist, in Indien und überall, wo sie auch jetzt Gottesdienst feiern und sie auch im Verborgenen Gottesdienst feiern müssen. Bitte segne sie und gib ihnen noch eine schöne Zeit. Amen. Jetzt dürft ihr euch wieder hinsetzen. Heute ist die Predigt Jesus mein Vorbild. Ja, sag mal, Vorbilder haben wir, glaube ich, alle, beziehungsweise schon mal alle gehabt. Wo ich noch ziemlich klein und jung war, da war mein Papa mein großes Vorbild. Ich wollte immer so sein wie mein Papa. Schwer, aber ja, ich habe es versucht. Dann wollte ich immer Baggerfahrer werden oder ich weiß nicht, die Mädchen wollten sein wie Mama oder wie Oma. Oder, weiß ich nicht, wer gerne kocht, wer gerne Tim Melzer. Ich weiß es nicht. Ne? Unter anderem war von, jetzt wieder bei mir, mein großes Vorbild war Fußball. Und ja, für Fußball habe ich alles gemacht. Alles andere habe ich beiseite geschoben. Ich habe trainiert, obwohl ich nicht trainieren musste. Und ich habe jedes Spiel gesehen. Ich habe mir, damals gab es Videos, da gab es noch kein YouTube, da habe ich mir Videos angeguckt und vorgespult, zurückgespult. Jeden Trick wollte ich lernen und das waren meine großen Vorbilder gewesen. So, mittlerweile hat sich aber mein Vorbild anders entwickelt. Jetzt ist mein Vorbild Jesus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so vernarrt wie beim Fußball gewesen, ist ehrlich. Aber man hat ja auch die Möglichkeiten zum Trainieren. Ich kann mir YouTube-Bilder angucken. Ich darf in der Bibel lesen, ich darf mich mit anderen Christen treffen. Also das ist auch ein Training. Ne? Klar werde ich das nicht schaffen, wie Jesus zu werden. Aber ich kann es zumindest versuchen. Und ich hoffe, dass unser Vater im Himmel das auch sieht und anerkennt. Und ganz klar ist natürlich auch, wenn ich jetzt Jesus als mein Vorbild nehme, muss ich natürlich auch auf viele, viele Sachen verzichten. Ne? Und ganz als allererstes finde ich, steht da, erstmal muss mein Ego beiseite geschoben werden. Ne? Dass mein Ego beiseite und dass Gott halt im Mittelpunkt steht. Ja, da arbeite ich noch dran oder wir sollten dran arbeiten. Jeder sollte da auf sich selber gucken. Das waren so meine kurzen Gedanken. Ich hoffe, ihr habt mich so ein bisschen verstanden.
Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen und du für uns bist. Und ich danke dir auch für dein Wort, was wir haben dürfen. Danke für die Predigt jetzt. Ich bitte um deinen Segen, deine Leitung, dass wir hören und verstehen das, was du uns zu sagen hast, Herr. Amen. Amen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich hatte Urlaub, war ein bisschen unterwegs. Das war sehr schön, habe Familie besucht. Und das war wirklich toll. Und dann dachte ich mir immer, und es ist sehr schön zu wissen, dass man geistlich in einer noch größeren Familie sein darf. Am Anfang haben wir ein Lied gesungen, Das Privileg. Und da musste ich an einen Sonntag denken, vor genau 11 Jahren und einer Woche. Das war nämlich meine Taufe. Und ich dachte, ja Herr, es ist ein Privileg, mit dir unterwegs zu sein und du tust Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Wer schon länger mit Jesus unterwegs ist, kann das sagen. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist etwas Gutes, es ist spannend. Es soll heute weitergehen mit der Reihe Nachfolger Jesu. Was heißt das? Ein Satz, den hatte ich mal genannt bei der ersten Predigt, jeder Nachfolger Jesu ist ein Christ, aber nicht jeder Christ namens Christ ist ein Nachfolger Jesu. Wenn wir uns entscheiden, in unserem Leben bewusst Jesus Christus nachzufolgen, Das heißt, wie Martin so schön sagte, das Ego kommt zur Seite. Ich bin nicht selber mein Vorangeher. Auch die Gesellschaft ist nicht das, wem ich nachfolge, sondern es ist alleine Jesus Christus. Und wer von uns das sagt, der kann das sagen, weil ihr erfahren habt oder begriffen habt, was es heißt, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass wir ein für alle Mal frei sind und als freier Mensch ihm nachfolgen dürfen und mit ihm unterwegs sind. Und er steht zu uns, geht mit uns und das Tag für Tag. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, hat das Auswirkungen. Die erste Auswirkung, worum es ging, ist einmal der Blickwechsel. Ich schaue nicht mehr, sondern was genau wollte ich machen, sondern ich schaue, Jesus, wo bist du? Aha, da geht's lang. Mein Blick ändert sich. Blickwechsel. Der zweite Punkt war, wenn ich Jesus nachfolge, die Konsequenz ist, ich werde staunen über die unaussprechliche, vollkommene Liebe Jesu, die ich jeden Tag ständig neu erleben darf. Das dritte, wenn wir Jesus nachfolgen, die Auswirkung ist, wir werden Abenteuer erleben, Dinge, die wir nicht erwartet haben, werden passieren. Das heißt, immer erwartungsvoll vorangehen, Jesus hinterher. Das ist gut. Und heute wird es darum gehen, wenn ich Jesus nachfolge, die Auswirkung ist, dass er mein Vorbild wird. Vielleicht denkt ihr, wie ist das möglich? Jesus Christus, Sohn Gottes, kommt vom Himmel auf die Erde und wird Mensch. Und jetzt soll das mein Vorbild sein, jemand, der doch so göttlich ist, gefühlt so weit weg von uns. Aber er ist ja doch so nahe. Ein Vorbild werde ich nicht, indem ich Jesus angucke und dann habe ich alles gelernt und bin genauso wie er. Das haben wir gehört, im Vorbild beim Fußball, Martin, hat es bei dir auch nicht so geklappt. Also man guckt und ist nicht mit einmal der Profi oder die Vorbilder, die ihr hattet. Ihr habt die Person nicht angeschaut und mit einmal wart ihr so wie die Person. Aber wenn wir Jesus als Vorbild haben, ist das ein ständiger Prozess, in dem wir uns befinden. Wir entwickeln uns und langsam werden wir ihm ähnlicher. Nicht nur, weil wir so toll sind, aber auch, weil Jesus so viel Gnade und Liebe mit uns hat. Hin zu ihm sich entwickeln. Ein Vorbild Jesus oder Jesus als Vorbild zu haben, ist mehr als ein Amen in der Kirche zu sagen. Es ist mehr als einmal regelmäßig die Woche zum Gottesdienst zu kommen. Mehr als ein Abendgebet, was traditionell sein mag. Es ist viel, viel mehr. Ein Nachfolger Jesu will den Lebensstil Jesu lernen. Wenn ich Jesus als Vorbild habe, ist es ja mein Wunsch, ihm ähnlicher zu werden, ihm gleich zu werden. Und ich werde mich permanent an Jesus messen. Täglich, nicht nur einmal die Woche, sondern immer wieder. Und wenn ich das tue, merke ich, wie sein Lebensstil auf mich abfärbt und wie es mein Leben prägt und schrittweise mehr und mehr verändert. Durch die Nachfolge werde ich verändert. Und wir wollen einmal, werden uns einige Texte heute anschauen, wo wir lernen wollen von Jesus, wie er in verschiedenen Situationen umgegangen ist. Das erste einmal, Jesus ist als Gottes Sohn in die Welt gekommen. Aber er war Mensch, wie du einer bist, wie ich einer bin. Er hat gegessen, er hat geschlafen, er hat getrunken, er hatte Gemeinschaft mit seinen Freunden, mit anderen Leuten. Er hat das Leben auch genossen. Er war viel unterwegs, er war viel unter Menschen. Er hatte auch Emotionen, er war mal traurig, er war fröhlich, er hat gelitten. Er war Mensch, wie wir es sind. Aber der Unterschied ist, er ist Gottes Sohn, Menschensohn gewesen. Die erste Stelle ist in Markus 1, 21 bis 39. Das ist das Kapitel, überschrieben Jesus in Kapernaum. Wir befinden uns also in der Situation kurz bevor das Wirken Jesu beginnt in Galiläa. Er hat schon die ersten Jünger berufen, Simon, Andreas, Johannes, Jakobus. Beim Fischfang hat er sie gesehen, gesagt, kommt, folgt mir nach. Sie haben gesagt, okay Jesus, wir folgen dir nach. Also die sind schon dabei. Und jetzt geht es weiter. Jesus kommt nach Kapernaum hinein und geht in eine Synagoge. Und dort fängt er an zu lehren. Und dann steht dort, und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus lehrt mit Vollmacht. Was lernen wir von Jesus? Er ist wie er ist. Er spielt hier nicht irgendwas vor. Er ist Gottes Sohn, Menschensohn und spricht die Wahrheit. Erfüllt vom Geist Gottes. Und die Menschen wissen ja noch gar nicht, wer er ist. Dürfen wir jetzt nicht vergessen, es ist noch ganz am Anfang. Aber trotzdem haben seine Worte eine Vollmacht in sich, weil Gottes Geist wirksam ist. Einfach, weil Jesus redet, was Gott ihm aufs Herz legt, was sein Auftrag ist. Und dann geht es weiter. Und alsbald war in der Synagoge ein Mensch, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du bist gekommen, uns zu vernichten. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn und schrie laut und fuhr aus von dem Menschen. Und sie entsetzten sich alle, so dass sie sich untereinander befragten und sprachen: Was ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Er bietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald überall im ganzen galiläischen Land. Und alsbald gingen sie aus der Synagoge und kamen in das Haus des Simon und Andreas und Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simon lag da nieder und hatte das Fieber, und alsbald sagten sie ihm von ihr. Da trat er zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie und sie diente ihm. Es gibt viel, wenn wir genau auf Jesus schauen, was wir lernen, wie er handelt. Aber das Nächste: Jesus ist nahbar. Der Schwiegermutter, was die Fieber hatte, war ja eine große, auch ansteckende Krankheit. Da sagte er nicht von Ferne: Ja, Moment mal, da gehe ich mal gar nicht mit rein, Simon, in dein Haus. Wenn die Schwiegermutter krank ist, ich will mich ja nicht anstecken. Jesus geht hin, sie sagen es ihm auch erst, als er im Haus ist, und dann geht er hin, was macht er? Er fasst sie an, ich weiß nicht, wie er sie angefasst hat, die Hände genommen oder hochgeholfen, die Schultern angepackt und hochgezogen und richtet sie auf, hilft ihr beim Aufstehen. Jesus hat keine Angst, diese Frau irgendwie anzufassen, zu berühren, weil es war ja auch, Krankheit ist ja auch Zeichen der Unreinheit. Aber Jesus geht hin und fasst diese Frau an und macht sie gesund. Jesus ist nahbar, er geht hin zu seinen Leuten, er hat Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Ihm sind seine Jünger wichtig. Und dann geht es weiter. Am Abend, aber als die Sonne untergegangen war, brachten sie zu ihm alle Kranken und Besessenen. Und die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür. Und Jesus half vielen Kranken, die mit mancherlei Gebrechen beladen waren, und trieb viele böse Geister aus, und ließ die Geister nicht reden, denn sie kannten ihn. Habt im Hinterkopf, die Leute wissen noch nicht, wer Jesus ist. Aber als Mensch, die Leute bringen kranke Menschen zu ihm, er geht hin und heilt sie. Die Krankheiten früher, jetzt können wir uns mal forschen, was es so alles gab. Ne? Lepra, andere hatten noch Fieber, dann waren irgendwie, weiß nicht, welche Verstümmelung Leute hatten, Gelähmte wurden gebracht. Alle kranken Menschen mit allerlei Krankheiten. Und Jesus, der heilige Sohn Gottes, mittendrin, rein von allem, sagt: Ja, kommt her und er heilt sie. Er hat bestimmt nicht so gemacht: So, ich bitte, ihr werdet jetzt alle gesund sein. Hätte er auch machen können. Aber er ist hingegangen zu dem Einzelnen: Was hast du für eine Krankheit? Wie sieht's aus? Okay, und ich heile dich. Dann kommt der Nächste und ich heile dich. Er hat den Leuten bestimmt alle auch in die Augen geguckt und sich Zeit genommen und geheilt. Und die Leute haben das gesehen und das hat sich rumgesprochen. Boah, hier ist jemand, der kann Menschen gesund machen. Kranke können gehen, Lahme können gehen, Kranke werden gesund. Aber nach diesem Abend lesen wir, dass Jesus auch erschöpft war, denn er geht hin, ruht sich aus und geht schlafen. Und am Morgen, noch vor Tage, stand er auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Er steht früh auf, wo andere Leute noch schlafen. Warum macht er das wohl? Warum steht er nicht auf, sobald Simon aufsteht und Petrus und alle sagen: So, Jesus, bist du wach, hier ist Frühstück. Jesus steht viel früher auf. Warum? Weil er Zeit für sich haben möchte, und zwar mit seinem Vater im Himmel. Er steht früh auf und geht an eine einsame Stätte, wo kein anderer ist, und betet. Was hat er gebetet? Steht hier nicht groß geschrieben, auch in den anderen Evangelien steht es nicht. Eventuell hat er gesagt, Herr, was ist dein Wille? Ich habe viele Kranke geheilt, jetzt bringen sie diese schon in Scharen zu mir, aber es geht ja nicht um mich. Ich soll ja nicht geehrt werden, du sollst geehrt werden, Gott, du im Himmel. Vielleicht hat er gebetet, was ist als nächstes dran? Wie geht es jetzt weiter? Soll ich alle hier noch heilen? Sicherlich hat er auch gedankt für die Menschen, denen er schon begegnet ist. Aber was hier sehr wichtig ist, dass Jesus, unser Herr, früh aufsteht, sich einen einsamen Ort sucht und allein die Zeit mit Gott im Gebet verbringt, nachdem so viel Anstrengung da war. Und da hat er Kraft bekommen im Gebet. Und Gott hat ihm geantwortet. Das ist ein Vers, wo ich sage, Herr, mein Vorbild, Jesus, mein Vorbild, ich will von dir genau an dieser Stelle auch lernen. Wenn viel los ist, wenn wir erschöpft sind, Tag ist voll, viel ist gewesen. Nicht vergessen, Herr, wo bist du? Und zu unserem Vater zu gehen und zu beten. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat es immer wieder gemacht. Wir werden uns gleich noch andere Stellen angucken. Und dann kommt irgendwann Simon zu ihm und sagt, Jesus, jedermann sucht dich. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Städte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Es wäre für Jesus doch ein super Einstieg gewesen, jetzt so richtig groß, bekannt und populär zu werden. Die Volksmenge ist schon da und wollen Jesus sehen, wollen gesund werden. Aber Jesus betet zu seinem Vater, was ist dran? Okay, wir ziehen weiter und er zieht weiter. So, dass gar nicht alle Leute das mitbekommen. Es ging Jesus nie um seine eigene Ehre, es geht immer um die Ehre des Vaters. Immer, in allem. Dann geht es weiter. Er kommt in die nächste Stadt, fängt an zu predigen und dort heilt er einen Aussätzigen. Da sagt er noch zu dem Aussätzigen, behalt das für dich. Die Zeit ist noch nicht bereit, dass Jesus sehr groß gemacht wird oder alle wissen, wer er ist. Aber der Aussätzige kann das nicht für sich behalten und auch verbreitet das ganz schnell. Schaut hier, wer mich gesund gemacht hat, ist ja auch was Schönes. Und berichtet das. Und dann kommt es hier genau dazu, dass wieder alle Leute kommen. Es ist eine große Volksmenge um Jesus und sie wollen geheilt werden. Wieder zwei Sachen. Jesus ist nahbar. Er geht zu dem Aussätzigen hin, streckt seine Hand aus, rührt den Aussätzigen an und macht ihn gesund. Jesus ist nahbar. Nicht, oh, du siehst ja ekelhaft aus, das ist schlimm, furchtbar, du armer Mensch, bloß weg von mir, wie andere das gemacht haben. Bei Jesus gab es sowas nicht. Jeder war wichtig, jeder war wertvoll. Er geht hin und heilt ihn. Und dann, was tut er? Er sucht eine einsame Stätte und betet zu seinem Vater im Himmel, nachdem wieder alle anderen Kranken ihm hingebracht worden sind. Eine weitere Stelle, wo wir sehen, wie Gott, wie Jesus ins Gebet geht, Lukas 6, Vers 12. Ich lese das mal den ersten Vers vor. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Jesus ist jetzt in der Nähe vom See Genezareth. Ich habe mal geguckt, es gibt da ja einige Berge. Vielleicht ist es der Berg Abel gewesen. Weiß ich nicht, wo er hinaufgeklettert ist. Auf jeden Fall steht bei Google, heute braucht man für den Anstieg auf den Berg Abel 2 Stunden und 12 Minuten. Wahrscheinlich, wenn man fit ist und wir wollen bedenken, heute sind die Berge auch etwas schöner gemacht, extra für Wanderer, die da hochklettern können. Früher, zur Zeit Jesus, war das nicht so. Da hat keiner im Vorfeld den Weg schön gerade gemacht. Da war es steinig und Jesus mit seinem leichten Schuhwerk ist dann da hochgegangen. Ist oben angekommen auf dem Berg, hat wahrscheinlich einfach erstmal geschaut, wo er ist, sieht den See Genezareth vor sich, sieht die umliegenden Dörfer um den See Genezareth. Vielleicht hat er noch ein paar Menschen gesehen, ein paar Fischer, wenn das eine klare Nacht war, hatte, und beim Mondschein kann man ein bisschen was sehen. Und dann war er dort und hat gebetet. Nicht nur 1, 2 Minuten, die ganze Nacht lang hat er gebetet zu Gott. Warum die ganze Nacht? Das scheint doch, dass dann eine sehr wichtige Entscheidung folgt, die Jesus zu treffen hat. Das war die Nacht, bevor er seine 12 Apostel ausgesucht hat, ausgewählt hat. Und es war ja eine große Entscheidung, die Jesus hier zu treffen hatte. Das war nicht so, ich gehe mal hin, mal gucken, wer da ist, komm, ihr folgt mir nach, ich nehme euch als Jünger, ihr seid jetzt mein Apostel. So einfach hat Jesus das nicht gemacht. Er hat die Nacht im Gebet verbracht mit Gott selber, mit seinem Vater. Und Gott hat ihm gezeigt, was der Wille ist, wen er auswählen soll. Und dann am nächsten Tag, als es Tag wurde, also früh am Morgen, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Dann werden sie genannt, die Apostel Jesu. Jesus hat immer den Willen seines Vaters getan. Immer. Es gibt nicht einen Moment, wo wir lesen, dass er ihn nicht getan hat. Er sagt auch, ich kann gar nichts anderes, als den Willen meines Vaters zu tun. Ich kann nur das tun, was ich sehe, was der Vater tut. Johannes, lesen wir ganz viel davon. Er hat immer den Willen des Vaters getan. Und so auch deswegen musste er beten. Im Gebet hatte er diese Zeit mit Gott selber, war nicht abgelenkt von anderen Menschen, die gekommen sind und Fragen an ihn hatten. Nein, er alleine, einsam, er und Gott, ganz alleine. Das ist so wichtig und so wertvoll, dass auch wir in unserem Leben genau diese Gebetszeiten einbauen. Was passiert denn im Gebet? Es passiert sehr viel. Wenn wir wirklich unser Herz vor Gott öffnen, es ausschütten, wird er uns antworten. Er wird es erfüllen mit dem, was wir brauchen. Wenn wir ernsthaft beten, werden wir Gottes Wille selber mehr und mehr verstehen. Wenn wir ernsthaft beten, werden wir seine Größe verstehen, seine Liebe mehr und mehr verstehen. Und wir werden mehr und mehr in ihn wachsen und seinen Weg gehen. Jesus hat auch viel für andere Leute gebetet, ganz sicherlich. Das dürfen wir auch tun. Ja, wir dürfen in Gemeinschaft beten, aber auch alleine. Jesus hat es getan. Und wenn Jesus, der Sohn Gottes, das tut, möchte ich als Nachfolger ihn als mein Vorbild haben und das doch auch praktizieren. Und die Auswirkungen des Gebetlebens von Jesus, das haben auch die Jünger gemerkt. Sie fragen ihn an einer Stelle, ich lese aus Lukas 11, wo Jesus wieder einmal gebetet hat, mit seinem Vater gesprochen hat, und dann sagen die Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Merken wir, die Jünger waren ja immer jetzt nahe dabei. Sie waren unterwegs. Und immer wieder haben sie gesehen, Jesus zieht sich zurück zum Gebet. Ohne uns? Okay. Aber er hat gebetet. Warum ist das so wichtig für Jesus? Sie haben gesehen, Jesus tut das gut und es muss richtig sein, weil ihr Meister das immer wieder macht. Dann haben sie gefragt und Jesus lehrt ihnen das Beten. Und dann ist ja das Vater Unser entstanden. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe. Und so weiter. Und dann betet er das mit den Jüngern. Und auch da wäre ich gerne dabei gewesen, als Jesus das erste Mal den Jüngern gelehrt hat, wie man betet. Dass der Menschensohn sagt: Jünger, so sollt ihr beten, Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, mein eigener, nein, dein Wille geschehe, Vater. Es ist wichtig, dass wir das als Nachfolger Jesu auch immer wieder beten, uns bewusst machen: Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Da sind wir wieder bei dem Willen. Gottes Wille soll geschehen, nicht meiner. Er gebraucht mich für etwas Großes. Wir dürfen Teil an seinem Werk haben, was er hier auf dieser Erde tut. Jesus hatte immer Zeit zum Beten. Er hat nie gesagt: Oh, ich muss jetzt auch noch beten, auch das noch, was für eine Last. Nein, gab es bei Jesus nicht. Die Zeit hat er sich genommen. Er hatte Sehnsucht danach, mit seinem Vater alleine zu sein und zu reden und zu sprechen. Immer hat er die Zeit gehabt. Kurz vor der Kreuzigung, die Stelle möchte ich uns auch noch mal lesen. Lukas 22. Kurz vor der Gefangennahme lesen wir: Und er ging, also Jesus, nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg, Es folgten ihm aber auch die Jünger. Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen: Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er riss sich von ihnen los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tod und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus sucht die Stille zu seinem Vater. Er betet. In einer Stunde, wo er weiß, gleich wird es sehr, sehr schmerzhaft. Er bittet: Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Und in diesem Gebet bekommt er Kraft von Gott. Ein Engel ist da und stärkt ihn. Ja, das passiert, wenn wir beten. Wir werden gestärkt auf eine Art und Weise, wie nur Gott selber uns stärken kann. Das ist immer so leicht gesagt. Ja, ich bete, ne? Heute mal 10 Minuten oder eine Stunde, wie auch immer du möchtest. Aber dann wirklich in die Stille hineinzutauchen und alleine Gott, den Vater, zu sehen, ihn vor dir zu haben, ihn anzubeten, das ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles, und das kann man auch nicht einfach so studieren, lesen und sagen: Ja, ich weiß, wie es geht. Nee, wir dürfen es wie Jesus machen, selber praktizieren. Selber beten, erfüllt werden und stärken lassen und dann hören, was Gott uns zu sagen hat. Er redet erst lebendig. Jesus war ein Beter, er war ein Beter von Herzen. Und auch in entscheidenden Situationen dürfen wir uns bewusst die Zeit zum Gebet nehmen, Entscheidungen vor Gott bringen, und werden merken, auch dort wird Gott uns leiten und uns helfen, Entscheidungen zu treffen, die richtig sind. Jede Antwort ist bei Gott zu finden. Es ist so einfach. Ich sage es mir auch immer mehr: Hilf mir noch mehr zu beten, die Antworten von dir zu hören. Er ist da, er will sie uns geben. Er leitet uns. Wir dürfen es tun, wir müssen es tun. Also das erste Vorbild: Jesus als Beter. Mein Vorbild betet, ich will es auch tun. Das zweite: Jesus lässt sich nicht kleinkriegen oder aus der Ruhe bringen. Da gibt es auch viele Situationen, vielleicht habt ihr gerade eine vor Augen. Ich habe als Beispiel mal ausgewählt aus Johannes 8. Das ist die Situation, wo die Schriftgelehrten und Pharisäer mal wieder dabei sind, Jesus eine Falle zu stellen. Ich lese mal vor. Jesus aber ging zum Ölberg, und frühmorgens kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte, und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit den Fingern auf die Erde. Hier haben wir es wieder, die Pharisäer. Wie oft waren sie da und wollten Jesus irgendwie rumkriegen und sagen: Ach, da hat er jetzt doch was Falsches gesagt. Guckt euch das an. Er ist doch nicht so vollkommen. Oder irgendwas können sie ihm vorwerfen. Aber Jesus durchschaut das. Er durchblickt das. Er weiß es. Und dann sagt er einfach, erstmal bleibt er ganz ruhig, schreibt was auf die Erde. Was er schreibt, wissen wir nicht. Und dann sagt er: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. So. Und ich sehe vor mir, wie die alle Leute da stehen, mit dem Stein schon in der Hand, und sagen: Gleich können wir sie steinigen, die Frau. Ja, und dann haben sie den Stein, und ja, wer ist denn ohne Sünde? Und nacheinander plopp, 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 plopp fallen alle Steine runter. Weil jeder weiß: Moment, so vollkommen bin ich ja auch nicht. Jesus, du bist so weise, so eine gute Antwort mal wieder. Aber wisst ihr, wenn wir so eng mit Jesus in der Gemeinschaft leben, wird er uns auch beschenken, zur richtigen Zeit die richtigen Dinge sagen zu können. Er wird es tun. Er hat es getan, er tut es immer wieder. Denn auch heute gibt es ja Menschen, die uns provozieren wollen. Die sagen, ja, du mit deinem Glauben, also guck mal hier, das und das. Meinst du, Gott ist gut? Guck dir die Katastrophen an und, dann geht's los. Ja, rechnet damit, dass das kommt. Man erlebt es immer wieder. Ich höre es auch öfters. Da Pastorengemeinde, bist dann, was ist das denn? Ist okay. Aber wenn mein Herr schenkt mir, er steht zu mir und dann gibt er auch Antworten. So wie er sie Jesus dir gegeben hat. Und die gehen alle weg. Problem ist gelöst. Die Frau ist am Leben. Und was passiert dann? Wir sehen wieder, wie nah bei Jesus ist. Geht er hin zur Frau und fragt, wo sind Sie, Frau? Hat dich jemand verdammt? Die Frau antwortet, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Fertig. Ja, die Ruhe bewahren. Wissen, wer ich in Jesus Christus bin. Wir sind Kinder Gottes. Man kann uns nichts vormachen. Versucht euch nicht unterkriegen zu lassen, wenn Fragen kommen. Unser Herr ist größer, er steht zu uns und sorgt. Die Ruhe bewahren. Jesus hat es getan, sage ich, Herr, ich blicke auf dich, mein Vorbild. Ich möchte mich nicht unterkriegen lassen. Ich möchte auch mal die Ruhe bewahren, denn mein Herr sorgt. Eine dritte Sache. Jesus hat den Einzelnen gesehen. Haben wir eben schon gehört, auch an den ganzen Beispielen, aber ich möchte noch ein Beispiel nennen, wo wir es nochmal ganz konkret auch sehen. Zachäus, bekannte Geschichte, einige kennen sie, in der Kinderstunde habe ich sie auch schon gehört. Viele Menschen kommen, gehen Jesus hinterher und Zachäus, der Zöllner war, der Kleine, steigt auf einen Baum, damit er sieht, wann Jesus kommt. Und dann kommt Jesus in die Stadt. Die ganze Volksmenge ist dabei. Und alle wollen von Jesus hören. Jeder hätte sich ja gefreut, ganz dicht bei Jesus zu sein und mal mit ihm zu sprechen. Und schön wäre es doch, wenn alle Menschen, die da wären, mit einmal wirklich an Jesus Christus geglaubt hätten, seinen Worten, das, was er gesagt hat. Aber was macht Jesus? Ich lese nur die ersten zwei Verse. Und er lief vor. Und als Jesus an die Stelle kam, zu dem Baum, wo Zachäus saß, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Also sowas Schönes, da sitzt dieser Zachäus, der unbeliebt war und Jesus guckt hoch zu ihm. Ich meine, im Baum hat er sich auch ein gutes Versteck gesucht, aber Jesus bleibt stehen, guckt hoch und sagt, Zachäus, genau bei dir möchte ich heute einkehren. Zu dir möchte ich kommen. Und er freut sich, steigt sofort runter und Jesus geht mit ihm nach Hause. Können wir sagen, menschlich gesehen, ja, Moment mal, Jesus, macht das überhaupt Sinn? Die ganze Menschenmasse ist hier, du kannst predigen, doch was Neues sagen, aber du sagst, alleine bei Zachäus willst du jetzt sein? Ja, natürlich macht das Sinn. Es geht immer um den Einzelnen. Bei Jesus ist nicht die Masse. Er sagt, dich sehe ich, dich sehe ich, dich, 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 mich siehst du, jeden Einzelnen. Das ist so schön, ich sage, boah, Herr, so möchte ich in meinem Leben auch unterwegs sein. Er hätte wieder große Anerkennung bekommen können von allen Menschen, eine Rede halten können. Alle hätten sich gesagt, super Jesus, geklatscht, wären ihm noch mehr Leute nachgefolgt. Aber das war nicht das Ziel von Jesus. Es ging nur den einzelnen Menschen, dass man selber begreift, dass man ein Sünder ist und wie man befreit wird davon. Das hat Jesus Zachäus dann wohl erklärt. Und Zachäus ist danach auch Jesus nachgefolgt. Sein Leben hat sich schlagartig verändert. Und dann hat Jesus vielleicht das weitererzählt, was Jesus ihm gesagt hat. Jesus hat Zachäus mit hineingenommen, das Evangelium weiterzugeben. Er hat es auch getan. Mein Vorbild Jesus sieht den Einzelnen. Die einzelne Sünderin, die gesteinigt werden soll. Den einzelnen Aussätzigen, den einzelnen Zachäus. Es gibt viele, viele Beispiele. Die Evangelien sind voll davon. Aber solche Sachen überliest man auch dann oftmals. Deswegen sage ich, Herr, ich möchte lernen, genau zu lesen, wie hast du dich verhalten, Herr, in den Situationen. Und dann möchte ich das als Vorbild nehmen. Das sind die Beispiele aus der Bibel. Dann wissen wir ja, wenn wir mit Jesus Christus, ihm Jesus unser Leben geben, dann nimmt er Wohnung bei uns ein und lebt in uns. Vielleicht habt ihr selber in eurem Leben auch schon mal so ein paar Dinge erlebt, wo ihr sagt, boah, Herr, wie du mir hier begegnet bist, finde ich echt toll. Dankeschön. Dafür gebe ich dir die Ehre. Schau, wo du Jesus als Vorbild nimmst, wie er dich behandelt, wie er dich sieht, wo er dir persönlich begegnet ist, wo er dir persönlich geholfen hat, wo er dir persönlich vergeben hat, wo er dich persönlich sieht, an die Hand nimmt und sagt, guck mal, hier geht's lang. Jeder Mensch ist wichtig bei Jesus, jeder Einzelne. Und Jesus hat jeden von Herzen lieb. Sag ich, ja, Herr, ich möchte sehen, wie du mich behandelt hast. Und so soll ich jetzt auch meinem Nächsten begegnen, gegenübertreten. Jetzt wird es ein bisschen schwierig, herausfordernd, und das ist nicht immer einfach. Das weiß Jesus auch. Aber unsere Aufgabe ist es auch, als Nachfolger Jesu, Jesus als Vorbild zu haben, immer wieder zu gucken, mit hineinzunehmen in die Situation. Herr, wie hättest du gehandelt? Sei es in der Gesellschaft, wenn ihr unterwegs seid, wird Jesus gehandelt? Wenn ihr im einzelnen Gespräch seid, unterwegs seid, wie begegne ich meinem Nächsten? Wie hätte Jesus gehandelt? Wenn ihr herausgefordert werdet, antwortet nicht sofort, nehmt euch einen Moment Zeit, Jesus hat was auf die Erde geschrieben, betet, Herr, was soll ich jetzt sagen? Er wird euch Gedanken schenken. Viele Entscheidungen, die da sind, ein Durcheinander, macht es wie Jesus, Ruhezeit nehmen und beten. Und dann hat Jesus immer den Willen seines Vaters getan, bis zum Kreuz hin, wo er für unsere Sünden gestorben ist. Ein für allemal. Jesus ist Liebe, vollkommene Liebe, und er liebt uns bedingungslos. Ich wünsche, dass Gott es uns schenkt, dass wir Jesus wirklich immer als Vorbild nehmen und uns daran freuen, wie wir langsam und langsam mehr wachsen zu ihm hin. Denn das ist die Auswirkung, wenn man jemandem nachfolgt, immer auf eine Person schaut. Bei Jesus ist das Bewundernswerte, seine Gegenwart wird uns verändern. Sie tut es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Mein Opa, der ist mit 90 Jahren gestorben, vor 2 Jahren sagte auch mit 89 noch, Sanna, jeden Tag lerne ich neu von Jesus. So, okay, Opa, merke ich mir. Ja, ist so. Ich weiß nicht, die von euch, die schon etwas im gehobenen Alter sind, ihr habt viel erlebt, ob ihr sagt, ich lerne auch heute noch was mit Jesus. Ich wünsche, dass ich auch noch so bin, wenn ich alt bin, sage, hey, ich möchte noch mehr lernen, weil es einfach so viel gibt, so viel Kleinigkeiten zu entdecken in den Evangelien. Und dann liest man ein Buch, was man schon mal gelesen hat, oder eine Geschichte und sagt, oh, schon wieder habe ich was Neues entdeckt. Das ist so wunderbar, es wird niemals langweilig und jede Lebenssituation von uns wird sich auch immer wieder ändern. In 30 Jahren leben wir in einer ganz anderen Situation, als wir es jetzt tun oder schon in 10. Morgen ist die Situation schon wieder anders. Nimm Jesus immer mit als stetiges Vorbild. Amen.
Sanna, danke für die Predigt. Könnte ich jetzt eine Menge zu sagen, aber so mal spontan rausgezogen, kann man sagen, sind wir alle bei unserem Herrn absolute Privatpatienten. Das ist so, ne? Wenn ich jetzt als Kassenpatient zum Arzt gehe, wenn ich Glück habe, guckt er mich an. Ansonsten schreibt er nur das, was ich haben möchte, ob ich jetzt Medikamente oder eine Krankenmeldung habe, die schreibt er mir auf. Aber als Privatpatient, da dreht er sich um, so wie Jesus, und guckt jeden Einzelnen an und fasst auch den Kranken an. Also das ist, und kostet eigentlich gar nichts, ne? Die Beiträge. Also das fand ich so mit dem Kranken und so, das ist echt stark. Ja, dann, wie er sagte, bitte lass den Kelch an mir vorbeiziehen. Ich glaube, das kennen wir auch alle oft. Ich sage, komm, lass einen anderen machen. Ne, auf Arbeit oder so, ne, mach du die Abteilung. Geht nicht. Der Kelch, der bleibt bei mir stehen. In dem Moment kann nur ich das machen. Ein anderer ist nicht da, nicht dafür geeignet. Also muss ich das Ding durchziehen. Und so ging es Jesus leider auch. Danke. Und zum Dritten habe ich mir so als Stichpunkt gesagt, ja, beten. Ne? Beten hilft. Beten kann jeder. Wir sollen beten wie die Kinder. Der steht in 2. Korinther 13, 13. Ich wünsche euch, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes euer Leben bestimmen. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Genießt das Wetter.